Ja, liebe Geschwister, das, was Miriam eben gelesen hat, ist nicht der Predigttext, aber er passt zum Predigttext. Der Predigttext steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Und dort heißt es, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns leiden könnte in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Liebe Geschwister, das ist der Text, der nach der sogenannten Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Ich bin ja sogenannter Landeskirchler, komme aus der evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-Südstadt und da gibt es eben diese Perikopenordnung, die dazu dienen soll, dass alle 6 Jahre oder über einen Zeitraum von 6 Jahren eigentlich die ganze Bibel einmal vorkommt in den Gottesdiensten und bei den Predigten. Und da ist nun heute dieser Text aus dem Hebräerbrief dran. Der Hebräerbrief ist ein recht ungewöhnlicher Brief. Und ich denke, er ist auch nicht der meistgelesene und meistgepredigte. Der Hebräerbrief, er passt so gar nicht zu den anderen Briefen, die wir im Neuen Testament finden. Von der Art der Sprache oder auch von dem, was er an Inhalten hat, an Bildern hat. Wir wissen wenig über den Hebräerbrief. Der Verfasser ist unbekannt. Es ist nicht, wie es früher geglaubt wurde, Paulus. Es ist ein völlig anderer Stil als in den Paulusbriefen. Und man geht davon aus, dass ein Christ aus dem judenchristlichen Umfeld, also ein Jude, der dann Jesus kennengelernt hatte, nicht persönlich, aber im Glauben und zum Glauben gekommen ist, diesen Brief geschrieben hat. Das ist vermutlich zur Zeit des Kaisers Domitian geschehen, der von 81 bis 94, wenn ich es richtig weiß, regiert hat, unter dem es Christen nicht gerade leicht hatten, so wie es im ersten Jahrhundert allemal der Fall war. Und dieser Brief, dieses Schreiben richtet sich ganz offensichtlich an andere aus dem Judentum kommende Christen. Denn das jüdische Denken und das jüdische Leben wird dort immer wieder angesprochen. So auch in dem Ausschnitt aus dem Hebräerbrief, der heute Predigttext ist. Da geht es um den Hohepriester. Etwas, was für uns als Christinnen und Christen fremd ist. Gut, die katholischen Geschwister haben so eine Art Hohepriester, ist der Papst. Ja, das ist wirklich die Tradition des Hohepriesters, die sich dort weiter fortsetzt. Wir als Evangelische kennen so etwas eben nicht. Und dieser Begriff des Hohepriesters war auch damals für Heiden also für Menschen, die nicht aus dem Judentum kamen, recht unbekannt. Und für uns ist es eben auch eine fremde Vorstellung, dass dort ein solcher Hohepriester ist. Was ist das denn, ein Hohepriester? Der erste Hohepriester war Aaron, der Bruder des Mose. Er wird, so wird es im zweiten Buch Mose beschrieben, von Gott als Hohepriester eingesetzt. Und so hat sich das dann über viele, viele Jahrhunderte im Judentum verfestigt, dieses Hohepriestertum. Der Hohepriester war der geistliche Führer Israels, später auch der politische Führer. Es war ein Amt, das man lebenslang ausübte. Da ist schon wieder der Bezug zum Papst. Und es war ein erbliches Amt. Das ist beim Papst natürlich nicht der Fall, der hat ja keine Kinder. Hohepriester hingegen schon. Und dieser Titel wurde dann tatsächlich in der Regel, wenn Kinder da waren, wenn Söhne da waren, vererbt. Was machte der Hohepriester nun? Er war, wie ich sagte, der politische und vor allem geistliche Führer Israels. Und er hatte eine ganz besondere Aufgabe. An Yom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag, ein ganz hoher Feiertag im Judentum, durfte er das Allerheiligste des Tempels betreten. Der jüdische Tempel, er bestand ja aus verschiedenen Teilen, dem Vorhof, dann dem Kultraum und dann gab es so einen abgetrennten Raum, das Allerheiligste. Ja, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt hier oben stehe, sehe ich da hinten diese Wand, wo es dann in den anderen Raum geht, in dem ja oft auch Veranstaltungen stattfinden oder man zusammensitzt nach den Gottesdiensten. Nun sind hier ja kleine Fenster drin, man kann da reingucken. Vor dem Allerheiligsten war ein Vorhang, ein undurchsichtiger Vorhang, durch den konnte man nicht durchgucken und vor allem durfte man da auch nicht. Die Kinder sind ja jetzt weg, sonst machen Kinder das ja gerne, mal vor sich dahinter gucken, was ist denn da? Nein, nein, das Allerheiligste war eben das Allerheiligste. Dort wurde die Bundeslade aufbewahrt mit den Tafeln der 10 Gebote, die Mose empfangen hatte. Und dieser Raum durfte nicht betreten werden, außer einmal im Jahr, eben an Yom Kippur. Aber dann durfte das eben tatsächlich auch nur der Hohepriester. Kein anderer Mensch durfte diesen Raum jemals betreten. Und dort empfing dann dieser Hohepriester stellvertretend für das ganze Volk Gottes Vergebung. Gottes Vergebung für die Schuld, die das Volk und die einzelnen Menschen des Volkes im Laufe eben dieses einen Jahres zwischen dem letzten und dem jetzigen Yom Kippur auf sich geladen hatten. Der Hohepriester, man weiß gar nicht genau, was er da gemacht hat. Er hat Gebete gesprochen, er hat möglicherweise Opfer dargebracht und er näherte sich eben auf diese Art und Weise, so glaubte man dies im Judentum, und so war es sicherlich auch, stellvertretend für sein Volk Gott und bittet Gott um die Vergebung der Schuld des Volkes, der einzelnen Menschen. Und dadurch war die Schuld dann eben aufgehoben. Auch das erinnert mich wieder ein bisschen an die katholische Praxis, dass es dort ja auch diese Absolution gibt. Man geht in den Beichtstuhl und sagt, ich habe diese und jene Sünde begangen und der Priester spricht den Menschen dann Gottes Vergebung zu. Natürlich kann man das nicht wirklich vergleichen. Ich habe auch keine Probleme mit dieser katholischen Praxis. Damals war es eben wirklich so, dass der Mensch, der im Volk Israel lebte, natürlich sich bemühte, nicht zu sündigen, das ist schon klar, zumindest die meisten werden das gemacht haben, manche vielleicht weniger, manche mehr, so wie wir ja auch. Aber man verließ sich eben darauf, Yom Kippur, der Versöhnungstag, da versöhnt sich Gott wieder mit uns, da versöhnt er uns mit sich, indem eben der Hohepriester dieses tut, ins Allerheiligste geht und dort die Vergebung erbittet und empfängt. Dieses Bild wird hier eben in diesem Text des Hebräerbriefes gebraucht. Der Priester ging, der Hohepriester ging durch diesen Raum des Allerheiligsten bis ans Ende, bis dahin, wo die Bundestafeln waren, die Bundeslade, oder als diese dann irgendwann geraubt wurde und nicht mehr auffindbar war, eben bis an den Ort, wo die früher gewesen ist, und empfing die Vergebung. Der Hohepriester, er war der Vermittler zwischen dem Volk und zwischen Gott. Gott, ja, an ihn glaubten die Israeliten. Er war in ihrem Leben schon wichtig, aber er war eben auch fern. Dieser allmächtige Gott, der unsehbar und unsichtbar war. Man kann Gott ja nicht sehen, das können wir heute auch nicht. Und die Bibel berichtet ja sehr ausführlich davon, dass es Menschen völlig unmöglich ist, Gottes Antlitz oder Gott überhaupt anzusehen und das zu ertragen. Wir kennen diese Geschichte, wo Gott auf dem Berg Sinai an Mose vorbeigeht und sagt, verdecke deine Augen. Du kannst das gar nicht ertragen, mich zu sehen. Das hältst du nicht aus. Und dann sieht Mose eben nur von hinten, wie Gott dahergegangen ist. Gott zeigt sich eben tatsächlich nur indirekt, etwa der brennende Dornbusch, das kennen wir alle, oder die Wolken- und Feuersäule, wo er vorhergegangen ist durch die Wüste vor dem Volk Israel, oder eben beim Saum eines Gewandes oder vielleicht auch in Gestalt von Engeln. Da erscheint er dann Menschen, wird in der Bibel immer wieder berichtet. Aber direkt sehen kann man ihn nicht, man kann keinen direkten Kontakt zu ihm aufnehmen. Deswegen war der Hohepriester so wichtig im alten Israel. Er war derjenige, Aaron, der allererste Hohepriester, von Gott bewusst dafür eingesetzt, um eben die Verbindung zwischen Mensch und Gott herzustellen und das, was diese Verbindung störte und auch zerstörte, also Schuld und Sünde, dann eben wegzunehmen. Ja, und diesen Hohepriester nennt jetzt eben der Schreiber des Hebräerbriefes, die Leser dieses Briefes und er selber kannten diese Praxis, das war für sie eben etwas ganz Gebräuchliches. Und nun stellt der Hohepriester Jesus, den Sohn Gottes, das sagt er ausdrücklich, in diese Tradition, benutzt für Jesus das Bild des Hohepriesters. Und dann sagt er, so wie der Hohepriester sich in diesem Kult Gott nähert, so ist Jesus Gott nahe. Das ist schon ein Unterschied. Sich jemandem nähern, das geht ja auch bei uns Menschen, ich kann mich also irgendjemand hier nähern, also ich kann mich der Miriam nähern und stehe dann so 2 Meter von ihr entfernt, oder ich kann ihr ganz nahe sein. Zum Beispiel dich in den Arm nehmen, keine Angst, mache ich nicht. Also nur als Beispiel. Könnte auch jeden anderen von euch natürlich nehmen, aber da du ja den Gottesdienst leitest, habe ich dich jetzt sozusagen als Beispiel genommen. Das ist schon ein Unterschied, sich Gott nähern. Ja, wir Menschen nähern uns Gott ja gerne, wir möchten uns Gott nähern. Und das hat der hohe Priester im Glauben der Israeliten auch getan. Aber so ganz nahe ist man Gott dann eben doch nicht, weil Gott, der so ganz andere, der Einzigartige, der Fremde, der Große, was immer man sagen will, ist. Deswegen können wir Gott uns vernähern, ihm aber nicht so richtig ganz nahe sein, so als ob sich Menschen umarmen oder die ganzen Kinder sind ja jetzt oben, wenn die Kinder zu euch Eltern kommen und euch in den Arm nehmen, dann sind die euch ja auch oder ihr denen ja auch ganz nah. Ich gucke jetzt in die Richtung, weil ja eben eine ganze Menge Kinder gesessen haben, jetzt sind sie ja alle da oben. Hallo ihr da oben. Ja, und noch etwas ist interessant und wichtig. Der Hohepriester hat sich Gott eben tatsächlich einmal im Jahr kultig genähert, eben an Yom Kippur-Tag. Aber das war dann eben auch nur provisorisch. Er ging dann wieder raus aus dem Allerheiligsten. Ja, und dann ging das Leben im Grunde weiter. Die Menschen lebten weiter, wie sie gelebt hatten, mit all ihren Stärken, mit all ihren Schwächen, sündigten, begingen Sünden und warteten darauf, dass dann das nächste Yom Kippur kommt und dann eben die Sünde wieder weggenommen wird. Bei Jesus ist das anders. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass er den Himmel, die Himmel durchschritten hat und dadurch eben ganz nahe ist bei Gott, so wie der Hohepriester durch das Allerheiligste geht bis ans äußerste Ende und da seinen Kult verrichtet, so ist Jesus durch den Himmel gegangen. Übrigens in zwei Richtungen. Er ist einmal vom Himmel aus dem Himmel hinausgegangen, hier auf diese Erde, ist Mensch geworden, Mensch wie wir, wie jede und jeder von uns. In seinem Menschsein ist jede Form des Menschseins, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob mit vielen Haaren gesegnet oder kahlköpfig, was auch immer, da ist jeder Mensch impliziert. Jesus ist so geworden wie du und du und du und ich und die Kinder und irgendwie der Mensch, der jetzt gerade da draußen beim Akzenta rumläuft. Aber er ist eben auch wieder zurückgegangen in den Himmel. Auferstehung, das bedeutet ja zurückgehen in Bezug auf Jesus, zurückgehen in die Ewigkeit. Und dadurch ist Jesus immer im Allerheiligsten, im Allerheiligsten, im Himmel, in der Ewigkeit, kam ja auch in den Liedern vor, die wir eben gesungen haben. Gottes Dimension, Gottes Ort ist eben die Ewigkeit. Aber Jesus durchschreitet sie in beide Richtungen. Dadurch ist die Ewigkeit auch in dieser Welt. Sie ist jetzt in diesem Augenblick auch hier und in jeder anderen Kirche. Sie ist aber genauso gut am, wie heißt der Turm, wo ihr nachher hingeht? Elisenturm. Am Elisenturm oder am Leppersberg oder am Alten Markt oder an der chinesischen Mauer oder wo auch immer. Aber Jesus ist eben ganz nahe bei Gott. Er nähert sich ihm nicht nur. Er ist ganz nahe bei Gott. Warum? Weil er selber Gott ist. Näher kann man gar nicht sein. Jesus ist Gott. Gott ist Jesus. Und deswegen ist Jesus immer im Allerheiligsten und bringt aber im Gegensatz zum biblischen Hohepriester das Allerheiligste auch zu uns im Heiligen Geist. Der eine Bruder, der eben da den Lobpreis gemacht hat, hat ja auch mehrfach das angesprochen mit dem Heiligen Geist. Ja, Jesus ist immer im Allerheiligsten, weil er selber heilig ist. Und weil er aus dem Allerheiligsten, aus der Dimension Gottes kommt, aus der Ewigkeit, diese aber im Grunde nie verlassen hat, auch als er hier auf dieser Erde in menschlicher Gestalt war, war er ja gleichzeitig Gott, für uns unvorstellbar, die Ewigkeit umfasst alles und alle. Aber er war eben auch ganz Mensch. Jesus war ganz Mensch und teilt alles mit uns, erfährt und erlebt alles, was Menschen erfahren und erleben. Gutes und Schönes, aber auch Leid, auch traurig sein. Das Neue Testament berichtet ja auch, dass Jesus traurig war, dass er geweint hat. Ja, und Jesus hat ja eben auch, wie wir alle das irgendwann einmal tun werden, den Tod erlitten, einen leidvollen, einen qualvollen Tod. Aber all das, dass er alles mit uns teilt, alles, was uns gerade, jeden und jede von uns bewegt, das teilt er mit uns, und das alles ohne Sünde. Das können wir nicht. Ich nehme jetzt einfach doch mal ein Beispiel. Ich bin ja Automobilverweigerer und am Mittwoch streikt der öffentliche Nahverkehr schon wieder. Als ich das heute Morgen der Zeitung gelesen habe und gedacht habe, oh weh, muss denn am Mittwoch alles hin? Ja, da hatte ich jetzt nicht nur Gedanken der Liebe für die. Ist vielleicht jetzt dem einen oder anderen bei euch ja auch so, wenn ihr nicht Auto fahrt. Also ganz ohne Sünde, das schaffen wir nicht. Sünde heißt ja nicht, dass ich jemand umbringe oder eine Bank überfalle. Ist auch Sünde, natürlich. Ich denke, das werden wir alle nicht tun. Aber Jesus hat ja schon gesagt, wenn du nur irgendwann mal denkst, du Idiot, du Narr, oder man könnte noch andere Wörter gebrauchen, die ich jetzt hier auf der Kanzel nicht sagen möchte, das ist ja auch schon Sünde. Und ich glaube, da ist keiner von uns so ganz gefeit oder andere Kleinigkeiten. Der Hohepriester Israels war ja selber auch nicht ohne Sünde. Und er bedurfte dafür, oder deswegen ja auch selber, der Versöhnung. Er war ein Mensch und welche Sünden er auch immer begangen haben mag, er hatte Schuld auf sich geladen, wie jeder Mensch. Und das ist eben der große Unterschied, und das sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus ohne Sünde. Jesus war, weil er Gott ist, ohne Sünde. Weil er eben Gott selbst ist. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, macht dieser Jesus, der der Christus ist, Christus ist ja kein Nachname von Jesus, wie Voss mein Nachname ist. Christus bedeutet der Heiland, der Messias, Gott selbst, der Sündfreie. Deswegen macht dieser Jesus sich selbst zum Sündenbock. Das war auch eine Tradition im Judentum, bevor diese ganze Geschichte mit dem Hohepriester und dem Allerheiligen stattfand, nahm man einen Bock, einen Ziegenbock, und lud ihm, bildlich gesprochen, alle Sünden auf und führte das Viech dann zu einer Klippe und stürzte es runter. Und das sollte symbolisieren, dass mit dem Bock, der das natürlich nicht überlebt hat, dass eben dadurch auch die Sünde weggeschmissen wurde. Dennoch gab es dann eben diese viel wichtigere Situation des Hohepriester im Allerheiligen. Also Menschen haben damals wie heute darunter gelitten, dass sie Sünder sind. Ja, und wie kommen wir von der Sünde los? Durch einen Sündenbock, einen richtigen Bock mit Hörnern und Fell? Natürlich nicht. Und wir haben ja auch oft Sündenböcke, auf die wir etwas laden. Die stürzen wir in der Regel hoffentlich nicht die Klippe runter. Aber das kennen wir ja alle, dass man auch gerne sagt, ach, im Grunde ist der ja oder die ja schuld. Es gibt aber nur einen, dem wir die Schuld geben können. Und das ist ausgerechnet der, der ohne Sünde und ohne Schuld ist. Jesus. Es geht eben auch nur da. Es geht nur da, wo keine Schuld und keine Sünde ist. Jesus macht sich selbst zum Sündenbock und nimmt den Tod, der eigentlich für uns bereitet ist. Der Sold der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Das nimmt er auf sich, um die Schuld, die Sünde, und Schuld und Sünde ist ja genau das, was uns Menschen von dem großen, allmächtigen Gott trennt, um das zu vernichten. Und deswegen muss dieses Opfer, das Jesus auf sich genommen hat, auch nicht jährlich immer wieder wiederholt werden, wie an Yom Kippur in Israel. Das Opfer des Bockes und die kultischen Handlungen im Allerheiligsten, denn es ist ein für alle Mal geschehen. Damals, als Jesus, der Sohn Gottes, der Sündfreie, alle Schuld der Welt, alles Leid der Welt, alle Sünde der Welt auf sich genommen hat und in den Tod mitgenommen hat, und dadurch ist die Sünde gestorben. Auch wenn wir immer wieder sündigen. Aber sie ist gestorben, weil Jesus sie, ich sage das jetzt mal sehr krass, gekillt hat, die Sünde. Er selbst aber ist nicht gestorben. Er ist der Lebendige. Er ist auferstanden und er ist wieder durch das Allerheiligste der Ewigkeit dorthin gegangen, wo er mit dem Vater und dem Geist für alle Zeiten regiert und kommt eben auch im Geist immer wieder zu uns. Dass die Sünde gekillt ist, bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen. Wir sollten uns als Menschen, insbesondere als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, natürlich bemühen, so zu leben, wie Gott es möchte. Nur das werden wir nicht immer schaffen. Aber wir müssen eben nicht auf irgendeinen Tag des Jahres warten, wo das dann einem Bock aufgebürdet wird oder irgendjemand in einen geheimen Raum geht und da irgendeinen Kult betreibt. Wir dürfen das immer wieder zu Jesus bringen und dadurch ist die Sünde dann tatsächlich ausgelöscht. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, wisst ihr, wer die Libertinisten waren? Das war so eine Gruppe Ende des ersten Jahrhunderts, also ungefähr zu der Zeit, als der Hebräerbrief entstanden ist. Die sagten, das ist ja klasse, dass Gott die Schuld vergibt in Jesus Christus. Dann können wir ja sündigen wie die Weltmeister. Vergeben wird es ja doch wieder. Und dann haben die tatsächlich bewusst heftigste Sünden begangen. So geht es natürlich nicht. So ist es nicht gedacht. Nein, natürlich sollen wir uns von Gott und von seinem Geist bewegen lassen, möglichst nach seinem Willen zu leben, möglichst nicht zu sündigen. Nur das schaffen wir eben nicht. Und Jesus Christus ist der Sündenbock, der eben unsere Schuld getragen hat und gekillt und vernichtet hat. Gott ist dadurch erfahrbar geworden. Für die Menschen in Israel, sie glaubten an Gott, sie fürchteten ihn, ehrfürchtig, aber vielleicht auch mitunter mit Furcht und Zittern. Sie haben diese Rituale gebraucht. Wir brauchen dies nicht. Gott ist nicht mehr der unendlich Ferne. Der große Theologe Karl Barth, von dem viele vielleicht schon einmal gehört haben, der hat das so gesagt. Gott ist im Grunde der absolut Ferne. Er ist so ganz anders als wir. Wir können ihn nicht sehen. Wir können und sollen uns kein Bild von ihm machen. Er ist völlig anders als wir. Also der ferne Gott. Und das ist erschreckend und beängstigend. Aber, so hat Barth dann ausgeführt, er ist eben auch der nahe Gott, der ganz nahe Gott. Näher als Gott kann uns niemand sein. Wir nähern uns Gott nicht und Gott nähert sich uns nicht. Wir sind Gott nahe, weil Gott uns nahe ist. Da gibt es dieses Lied, das ich glaube sogar Peter Strauch, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, komponiert hat. Gott ist da, Gott ist da, er ist unermesslich nah. Das ist eben so. Dadurch, dass Jesus Christus der große Hohepriester ist, der Sündenbock ist, der all unsere Schuld trägt. Und ja, deswegen dürfen wir in der Nähe Gottes leben, weil Gott uns nahe ist und er unser Hohepriester ist, ein für alle Mal. Und dadurch geschieht eben das, was auch im Hebräerbrief steht. Jesus kann Jesus kann die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Das ist so. Darauf dürfen wir vertrauen und deswegen dürfen wir in Gottes Nähe leben und dies, so wünsche ich es uns allen, immer wieder erfahren und erleben.